So bete ich zu dem Herrn, dass er uns jetzt hilft beim Hören und Reden. Vater im Himmel, danke, dass du diesen Wasserbach geschaffen hast. Du hast dein Wort gesandt. Du hast es gesandt seit dem Garten Eden. Dort hast du zum ersten Mal gesprochen zu den Menschen. Danke, dass du immer noch redest, weil dein Wort, das jetzt vollkommen ist für uns, vollendet seit vielen Jahren, tausenden Jahren, aber du sprichst immer noch dadurch. Und du zeigst uns, was wir selbst nicht herausfinden könnten. Und du allein kannst auch unseren menschlichen Geist erleuchten, unseren Verstand befähigen, dass wir verstehen, was du sagst und wie wir auch richtig darauf reagieren. Hilf uns, Jesus, deinen Sohn, zu sehen. Amen. Nun, es kommt jedes Jahr, man kann sich nicht davor drücken. Und wenn man sich davor drückt, dann kann das Übel enden. Manche haben Angst davor, manche weniger. Der Besuch beim Zahnarzt. Du gehst durch die Tür und gibst dein Kärtchen ab, du setzt dich auf den Stuhl im Warteraum und dann riecht es schon so nach Zahnarzt. Du hörst die Geräusche, die du schon verdrängt hast, und sie sind wieder da. Und dann bist du dran, du wirst aufgerufen, du gehst in das Behandlungszimmer und hast dort diesen Liegestuhl, der wird nach hinten gefahren und dann hast du vor dir so ein großes, helles Licht. Und dann heißt es, bitte den Mund aufmachen, und dann wird alles untersucht, beleuchtet und kontrolliert. Die Frage ist, wie geht es deinen Zähnen? Nun, die Frage kann dir diese Predigt nicht beantworten. Heute geht es um was viel Größeres, nämlich wie geht es dieser Welt? Und damit geht es auch um was Persönliches, weil wir gehören zu dieser Welt. Es geht heute um etwas Unsichtbares. Ich bin heute hierher gekommen, um über deine Seele zu sprechen. Und du sitzt schon auf dem Behandlungsstuhl. Wir machen jetzt das Licht an, denn wir schlagen die Bibel auf bei Johannes Kapitel 1. Und während du die Bibel aufschlägst, kannst du deinen Mund auch zulassen, du musst ihn nicht öffnen. Nur Gott kann dein Herz öffnen. Und ich bitte dich, dass du dich öffnest gegenüber dem, was der Herr Jesus heute zu dir sagen will. Lass uns gemeinsam lesen Johannes Kapitel 1 und die Verse 6 bis 11. Johannes Evangelium, direkt am Anfang im ersten Kapitel, ab Vers 6 bis 11. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Soweit der Text. Letzte Woche haben wir schon die erste Hälfte angesehen, heute die zweite Hälfte. Und das Thema für diese Verse lautet, der finsteren Welt das wahre Licht bezeugen. Und ich erinnere an letzte Woche, da haben wir uns angesehen, diesen ersten Teil, bezeugen wie der treue Johannes. Wir haben also Johannes, den Täufer, als ein Vorbild genommen, ein sehr hohes Vorbild. Er hatte eine einzigartige Position in der Heilsgeschichte, aber er ist auch ein Vorbild für uns, denn er hat von Jesus Zeugnis gegeben. Und wir haben dort uns das in Ruhe angesehen, und wenn ihr interessiert seid, dann hört gerne diese Predigt nach. Ich fasse nur kurz zusammen, wie wir treu bezeugen wie Johannes. Nun, wie sind wir treu in unserem Auftrag als Zeugen? vier Punkte. Erstens, wir machen uns bewusst, was für eine hohe Verantwortung es ist, Jesus zu bezeugen. Wir haben gesehen in Johannes, da bündelt sich die gesamte, ja, vom Gefühl her bündelt sich da das Alte Testament, so viele Hinweise auf vorherige wichtige Personen. Zweitens, wir stellen sicher, dass wir Jesus tatsächlich persönlich kennen. Denn Johannes zeugte von dem, den er auch gesehen hat, den er erlebt hat. Und so müssen auch wir sicherstellen, dass wir aus erster Hand bezeugen, dass wir nicht nur das Evangelium nachsagen können, sondern dass wir sagen können, Jesus lebt und er hat auch mich gerettet. Drittens, wenn wir das Evangelium verkünden, dann rufen wir den Zuhörer direkt zum Glauben an Jesus auf. Wir enden nicht damit, dass wir sagen, wer Jesus ist und was er getan hat. Wir sagen, bitte, du musst glauben. So wie Johannes Zeugnis gab, damit alle durch ihn glaubten. Und viertens, wir verkündigen nicht uns selbst und was an uns erstaunlich ist. Was Gott Erstaunliches in unserem Leben getan hat und wie unser Leben jetzt frei von diesen Dingen ist und wir jetzt ein neues Leben leben, das bekräftigt, wer der Herr ist. Aber das ist nicht der Inhalt unserer Verkündigung. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus. Nicht wir sind der Herr, nicht wir sind der Retter für diese Welt, sondern Jesus. Wir verkünden die ganze Wahrheit über ihn. Warum? Er ist das Licht der Welt. Und wir sind nur insofern Licht in dieser Welt, indem wir seine Wahrheit bezeugen. Und so sehen wir, was für eine großartige Aufgabe, den Herrn Jesus zu bezeugen. Und jetzt kommen wir zu dem Inhalt, was wir bezeugen, nämlich, dass das wahre Licht gekommen ist. Das wahre Licht ist gekommen. Und so sind wir jetzt hier in Vers 9. Die Vorstellung des Zeugen Johannes, das war sozusagen das, die Einleitung. Der Vorhang ist noch zu und jemand kommt auf die Bühne, um schon mal eine Art vorhergehendes Szene zu spielen. Aber jetzt geht der Vorhang auf. Jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt der ganzen Geschichte, nämlich der Sohn Gottes wird Mensch und kommt auf die Erde. Und das ist schon geschehen. Und wie das auch jeden von uns heute betrifft, das lernen wir in Vers 9. Achtet nochmal auf Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Wer ist das wahre Licht? Hier ist kein Name genannt, aber das wissen wir mittlerweile, oder? Das wahre Licht ist Jesus, der Sohn Gottes. Und das ganze Vorwort des Evangeliums hier bis Vers 18 dreht sich um diese Wahrheit, dass der Sohn Gottes wirklich Mensch geworden ist. Das war seine Mission. Und hier in Vers 9 wird es zum ersten Mal ausgedrückt, dass er tatsächlich gekommen ist. Vielleicht lest ihr auch eine andere Übersetzung als die Schlachter 2000. Und da kann es vielleicht auch anders formuliert sein. Im griechischen Original steht nicht das Wort sollte kommen. Dort heißt es wörtlich, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, beziehungsweise das wahre Licht in die Welt kommend, erleuchtet jeden Menschen. Das wahre Licht in die Welt kommend, erleuchtet jeden Menschen. Also das Kommen ist nicht irgendwie vage, unsicher, sondern tatsächlich geschehen. Wir könnten auch sagen, indem er gekommen ist, erleuchtet er jeden Menschen. Und die Frage ist, wie ist er das wahre Licht? Ihr kennt Johannes 14, Vers 6, wo es heißt, Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und daran besteht kein Zweifel. Gott kann nicht lügen und er spricht immer die Wahrheit und Jesus ist die Wahrheit. Das aber ist hier nicht die Betonung. Das lernen wir, wenn wir uns anschauen, was das Wort wahr hier bedeutet. Das Wort wahr hier bedeutet, anders gesagt, wahrhaftig, eigentlich, ursprünglich, es meint wahr im Gegensatz zu einer Kopie oder einer Ableitung. Ich möchte das möglichst anschaulich erklären, also lass mich das versuchen. Das wahre Licht bedeutet, es ist keine Reflexion. Kennt ihr das, wenn ihr auf das Haus gegenüber schaut und dort im Fenster plötzlich ein helles Licht erscheint? Ihr könnt gar nicht eure Augen darauf heften, weil dort spiegelt sich die Sonne. Nun, ist die Sonne dort beim Nachbarn im zweiten Stock? Nein, da ist die Reflexion der Sonne. Hier steht aber, Jesus ist das eigentliche, das wahrhaftige Licht. Jesus ist keine Reflexion von Gott. Er ist das eigentliche Licht, er ist die Sonne. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, das wahre Licht ist auch keine Imitation. Was bedeutet das? Nun, stellt euch vor, ihr geht in den Supermarkt und dort habt ihr auch helles Licht. Man soll ja alle Waren sehen können. Kein schummriges Licht, sondern helles. Oder im Krankenhaus. An diesen Orten verwendet man möglichst Tageslicht. Also Lampen, die Tageslicht weiß haben. Und sie sollen die Sonne imitieren. Ist Jesus so eine Imitation, so eine Nachahmung des Sonnenlichts? Er ist das wahre Licht, das wahrhaftige Licht. Er ist also das eigentliche Licht. Und was macht das wahre Licht? Schaut in den Vers, da ist es ganz verständlich, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Also Licht macht hell, das ist der Sinn oder die Auswirkung vom Licht. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie erleuchtet Jesus das Licht jeden Menschen? Wie erleuchtet der Herr Jesus jeden Menschen? Das ist eine gute Frage. Wie passiert das? Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu beantworten. Lasst uns die mal durchgehen. Und ihr könnt für euch selbst überlegen auch, ob das passt. Nun, bei Erleuchtung denken wir gern daran, was passiert, wenn wir die Bibel lesen und sie uns plötzlich klar und verständlich wird. Wir brauchen Gottes Geist, um die Bibel zu verstehen. Und die Frage ist, ist das hier gemeint? Ist hier gemeint, dass Gott unseren Sinn erleuchtet und wir unsere Sünde erkennen und umkehren und an Jesus glauben und gerettet werden? Ist hier gemeint, dass wir als gerettete Menschen erleuchtet werden, um Gottes Wort zu verstehen? Achtet nochmal darauf, von wem im Vers die Rede ist. Dort steht das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Jeden, das schließt alle mit ein. Wir wissen aber aus dem Johannesevangelium, aus der Schrift, dass nicht jeder gerettet wird. Deswegen kann es nicht bedeuten, dass das wahre Licht jeden erleuchtet und jeder wirklich das Evangelium versteht und umkehrt und glaubt. Schauen wir eine zweite Option. Nun, wenn das alle Menschen einschließt, ob gläubig oder ungläubig, dann könnte es ja sein, dass es von der Erleuchtung spricht durch das, was Gott in der Schöpfung geoffenbart hat. Und so verstehen es auch manche. Sie meinen, dass diese Erleuchtung zum Beispiel unser Gewissen ist. Jeder Mensch weiß, dass es Gut und Böse, richtig und falsch gibt. Und das ist auch so eine Art Licht in uns, was uns auf Gott hinweist. Oder wir alle leben in einer Welt der Zahlen und der Logik. Wir können staunen, wie unser Körper konstruiert ist und wie er funktioniert. Und das weist alles auf den Schöpfer hin. Ist das damit gemeint, mit dem Licht, was uns erleuchtet? Nun achtet nochmal auf den Vers, ihr könnt das für euch selbst beantworten. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Seit wann gibt es denn Gut und Böse? Seit wann gibt es das Gewissen? Seit wann gibt es denn die Schöpfung? Nun von Anfang an. Hier steht, das Licht kommt in die Welt. Deswegen kann es nicht das Gewissen sein, kann es nicht die Logik, Mathematik oder unser menschlicher Körper sein, die gibt es schon seit der Schöpfungswoche. Das Gewissen, unsere Sprache, Mathematik, das sind alles kleine Lichter, die uns auf Gott hinweisen, aber sie sind nicht das eigentliche Licht. Erinnert euch, das wahre Licht ist das eigentliche Licht, das ursprüngliche. Und dieses Licht ist der Sohn Gottes. Und jetzt die Frage, wie erleuchtet er jeden Menschen? Gib uns doch die Antwort. Ja, lass uns in Johannes 3 aufschlagen. Johannes 3, Vers 19. Diese Stelle erhellt uns die Frage, wie erleuchtet das Licht jeden Menschen? Dort steht, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Merkt ihr, wie ähnlich das ist zu unserem Vers 9? Das Licht kommt in die Welt. Spricht also von derselben Tatsache. Und jetzt gibt es zwei gegensätzliche Reaktionen. Wir lesen weiter. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Hier sehen wir also zwei Reaktionen auf das Licht. Das Licht ist Jesus, das wissen wir. Sein Kommen in die Welt ist, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, vor 2000 Jahren. Und durch sein Kommen hat er alle Menschen erleuchtet. Also alle sind von seinem Lichtstrahl erfasst worden und jetzt gibt es zwei Reaktionen auf dieses Licht. Zwei Reaktionen auf die Konfrontation mit der Herrlichkeit Gottes. Zwei Reaktionen darauf, Gott selbst gegenüberzustehen. Die eine finden wir hier in den Versen, nämlich wegrennen, in die Finsternis flüchten. Warum? Weil man böse ist und Böses tut. Und das soll nicht aufgedeckt werden. Die normale Reaktion der Menschen auf das Licht ist die Abkehr. Wir Menschen sind in dieser Hinsicht wie Asseln. Kennt ihr Asseln? Wenn ihr einen Stein hochhebt, und dann auf einmal wimmelt es dort vor Asseln und wo rennen die hin? Die rennen sofort weg, weil die sind lichtscheu. Die rennen wieder dahin, wo es dunkel ist. Und so sind wir Menschen. Das Licht scheint auf uns und wir rennen weg in die Finsternis. Dort wollen wir sein. Warum? Weil wir Böses tun. Und das soll nicht aufgedeckt werden. Der Stein soll schön liegen bleiben über uns. Und der Himmel über uns soll dunkel sein. In einer finsterbösen Welt fallen die finsterbösen Werke nicht auf. Da denkt man, ich bin doch wieder wie jeder andere. Ich bin doch gut, weil das Licht nicht auf mich scheint. Und deswegen alles drumherum dunkel aussieht. Aber nicht alle sind so. Dank Gottes Rettung gibt es auch die zweite Reaktion in Vers 21 in Johannes 3. Schaut mal, was da steht. Wer aber, hier haben wir also ein Aber, das ist eine komplett andere Art von Menschen. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Auf manche Menschen scheint das Licht und sie laufen zum Licht hin. Sie wollen es hell haben, so wie der Nachtfalter. Wisst ihr, so was ein Nachtfalter ist, diese flatternden Insekten? Sind doch Insekten, oder? Ja, danke. Die zum Licht fliegen. Ja? Und dann sieht man manchmal so eine Laterne und drumherum ganz viele Falter, weil die immer dahin fliegen. Und man hat Mitleid mit ihnen, weil die ja nirgendwo ankommen, sondern gegen Glas fliegen. So sind diese Menschen. Wahrheit und Heiligkeit, das zieht sie an, das wollen sie. Und der wahrhaftigste und heiligste Mensch, der je gelebt hat, ist der Herr Jesus Christus. Und deswegen wollen sie bei ihm sein. Und Jesus erleuchtet in diesem Sinn hat der Herr Jesus jeden Menschen seiner Umgebung erleuchtet. Anders gesagt, jeder, der ihm gegenüberstand, war dem Licht ausgesetzt. Und dann wurde offenbar, wo der Mensch geistlich steht. Nun ist das jetzt eine Geschichtslektion, was zur Zeit von Jesus der Fall war. Nein, hier heißt es nämlich in der Gegenwart, in Johannes 1, Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Es ist immer noch so. Wie kann Jesus uns heute erleuchten, wenn er nicht da ist, wenn er unsichtbar ist? Und deswegen gibt es das Zeugnis. Deswegen haben wir zum Beispiel das Johannesevangelium. Da sind wir direkt dem Licht ausgesetzt, wer der Herr Jesus ist, der gekommen ist. Und auch heute noch erleuchtet der Herr Jesus jeden Menschen hier in der Bibel. Und die Frage an dich ist, was ist deine Reaktion auf das Licht? Und es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder du bist so wie eine Assel, die vor Jesus wegrennt. Oder du bist wie ein Falter, ein Nachtfalter, der zu ihm hingezogen ist, der zu ihm hin will. Das wahre Licht ist gekommen und schauen wir jetzt auf den wahren Zustand der Welt. Ich habe euch versprochen, heute geht es darum, was ist der Zustand der Welt? Wie geht es der Welt, in der wir leben? Schauen wir jetzt darauf, wenn wir uns ansehen. Drittens, der Sohn Gottes, das wahre Licht, kam in die hoffnungslos finstere Welt. In Johannes 1, in den Versen 10 bis 11, sehen wir die schmerzhafte Diagnose, wie es um unsere Welt steht. Es sind nur so wenige Worte, aber hier wird das ganze Ausmaß der Misere ausgedrückt. Warum sprechen wir jetzt über eine schlechte Nachricht? Nur die schlechte Nachricht gibt uns die Grundlage, die frohe Botschaft zu verstehen. Wenn wir an eine Diagnose denken, ist es genauso. Nur wenn wir begreifen, wir haben eine tödliche Krankheit, dann freuen wir uns über die rettende Medizin, die Heilung. Nun, diese beiden Verse fokussieren unseren Blick vom Globalen zum Nationalen, vom Schlimmen zum Schlimmsten. Und am Ende werden wir sehen, dass diese Welt hoffnungslos verloren ist. Wozu? Damit wir uns an nichts klammern als nur echte Hoffnung. Keine scheinbare Hoffnung, sondern eine echte Hoffnung. Und ich entlasse euch nicht ohne diese echte Hoffnung. Aber zuerst sehen wir eine hoffnungslose Welt, die ihren Urheber universal nicht erkennt, nicht erkannt hat. Welches Wort kommt in Vers 10 dreimal vor? Genau, die Welt. Was aber ist mit der Welt gemeint? Damit meint der Autor die Welt der Menschen. Nichts gegen Tiere, aber mit dem Begriff Welt meint der Autor nur die Menschen. Nämlich die Menschen, zu denen Gottes Sohn gekommen ist. Interessant ist auch, das Wort Welt im Griechischen ist das Wort Kosmos. Das bedeutet Ordnung. Also was immer auch mit der Welt los ist, es ist immer eine Art von Geordnetem. Die menschliche Welt ist geordnet, nur die Frage ist, wer nach welcher Ordnung richtet sie sich. Was erfahren wir über die Welt? Lass uns einfach beobachten. Erstens erfahren wir, dass der Sohn Gottes in der Welt war. Schaut in Vers 10, er war in der Welt. Also Vers 9 sagt, er ist gekommen. Vers 10 sagt, er war in der Welt. Und das ist ein andauerndes War. Also nicht ein kurzer Wochenendbesuch. Man könnte ja auch meinen, der Herr Jesus rettet uns durch seinen Tod und die Auferstehung. Also hätte er doch auch einen Wochenendtrip zur Erde machen können. Nein, er musste ein wahrer Mensch sein von Geburt bis zum Tod, bis zur Auferstehung und alles durchlaufen. Alles von 0 bis etwa 33. Damit er an unserer Stelle alles richtig macht. Und so sehen wir, er war in der Welt. Aber dabei hat er keine Weltreise gemacht. Ist das nicht erstaunlich? Man würde doch denken, alle Menschen brauchen Rettung. Warum ist Jesus nicht einer, der durch die ganze Welt zieht und überall predigt? Tatsächlich blieb er in einem sehr kleinen Radius. In einem sehr kleinen Radius im Vergleich zu diesem Globus. Also war er tatsächlich in der Welt, könntest du dich fragen? Ja, er war mitten in der Welt, weil dort, wo er war, gelebt hat, in Israel, das waren nicht besondere Menschen, die waren Menschen wie überall. Dort in Galiläa, interessanterweise, waren auch gerade Menschen verschiedenster Herkünfte. Ja, so die orthodoxen Juden eher im Jerusalem-Umgebung und in Galiläa eben, da war diese Straße auch durch Kapernaum durch und da kamen viele verschiedene Menschen durch. Aber zum anderen war einfach Israel ein Abbild dessen, was man überall auf der Welt finden würde. So wie die Menschen damals in Israel waren, so waren sie auch überall auf der Welt. Der Herr Jesus war tatsächlich in der Welt. Und zweitens, in unserem Vers lernen wir, die Welt ist durch ihn geworden. Das erinnert uns an Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden. Alles ist durch das Wort Gottes, das ist der Sohn Gottes, entstanden. Der Sohn Gottes hat alles gemacht. Also, er ist, wie ich hier ausgedrückt habe, der Urheber. Er ist, der alles gemacht hat. Und drittens kommt jetzt der Schlag mit dem Hammer. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Was bedeutet erkennen? Ja, es fängt damit an, dass man weiß, wen man vor sich hat. Aber es ist mehr als das. Erkennen bedeutet, nicht nur zu wissen, wer jemand ist, sondern ihn auch gebührlich anzuerkennen. Sie haben nicht nur Jesus gesehen und gewusst, wer er war. Nein, sie haben ihn nicht anerkannt. Sie haben auch nicht mal verstanden, wen sie vor sich hatten. Sie haben ihm keine Ehre, keine Liebe und keinen Glauben entgegengebracht. Nun, normalerweise ehren wir solche, denen wir Gutes zu verdanken haben. Stell dir vor, dieses Haus, in dem wir jetzt hier sitzen, hätte nur eine einzelne Person gebaut. Wahrscheinlich ist das nicht so, aber stellen wir uns vor, einer hätte alles gebaut, hätte viel Zeit verwendet und alles einzeln gemauert und einer hätte das gebaut. Und stell dir vor, dieser Mann würde noch leben. Stell dir vor, dieser Mann würde heute unter uns sein. Was würdest du nach dem Gottesdienst tun? Würdest du nicht wenigstens mal zu ihm hingehen und ihm die Hand schütteln und Danke sagen, dass er das Haus hier gebaut hat? Ihm Respekt dafür zeigen, was er geschafft hat? Was hat die Welt mit dem Sohn Gottes getan, der alles gemacht hat, der verantwortlich ist dafür, dass jeder lebt und Talente hat, Verstand hat und Luft zum Atmen und versorgt ist. Sie haben ihn nicht als Gott anerkannt. Ein paar Beispiele aus dem Johannesevangelium. Schlagt mal Johannes 3, Vers 1 auf. Johannes 3, Vers 1. Wir wollen sehen, dass das auch tatsächlich sichtbar wird in dem Leben des Herrn Jesus. Johannes 3, Vers 1 heißt es, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Seht ihr, was er sagt? Du bist von Gott. Gott ist mit dir. Was fehlt hier? Die Anerkennung, dass Jesus Gott ist. Die Werke zeigen, dass er Gott ist. Sie haben ihn nicht erkannt. Oder lest mal Johannes 5, Vers 13. In Johannes 5 sehen wir das Zeichen, wie der Herr Jesus einen Gelähmten heilt, dort am Teich Bethesda. Und dieser Mann, der, steht das nicht da, wie, waren das nicht die 38 Jahre? 38 Jahre war er gelähmt, sagt Vers 5. Und dann wird er geheilt, der Herr Jesus heilt ihn. Und Jesus ist schon fort und der Geheilte wird gefragt, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Und dann lesen wir Johannes 5, Vers 13. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Er wusste es nicht. Er war geheilt worden von dem Sohn Gottes und er kannte ihn nicht. Ein weiteres Beispiel. Er kam in die Welt, die er geschaffen hat, und die Menschen haben ihn nicht erkannt. Oder auch in Kapitel 6, Vers 42. Johannes 6 und der Vers 42. Jesus hat dort 5000 Männer und Frauen und Kinder mit Brot gespeist und Fischen. Und dieses Brot und Fisch, das kam aus dem Nichts. Er hat das Essen geschaffen. Und dann, danach lesen wir, was die Menschen sprachen. Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben gesehen, dass es ein Mensch ist, der vor ihnen ist, aber sie haben ihn nicht als Sohn Gottes anerkannt. Was für ein Kontrast zu den bitterbösen Dämonen. Was machten die Dämonen, wenn sie Jesus sahen? Was haben sie geschrien? Du bist der Sohn Gottes. Und die Menschen sagen, du bist der Mensch. Du bist nur ein Mensch. Was für eine verkehrte Welt. Und Johannes zeigt uns hier, dass wir Teil von diesem Problem sind. Wir können das nicht auf Israel schieben, weil wir alle gehören zu dieser Welt. Wir gehören zu dieser selben Welt von Menschen, die der Herr Jesus geschaffen hat und die ihn nicht anerkennt. Es ist ein universales Problem. Die Welt hat ihren Urheber universal nicht erkannt. Aber jetzt wird es noch heftiger in Vers 11. Die finstere Welt, die ihren König kollektiv nicht aufgenommen hat. Vers 11 bringt die Tragödie auf den Punkt. Hier heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was ist mit seinem Eigentum gemeint? In Vers 10, in Johannes 1 haben wir schon gelesen, dass die ganze Welt dem Herrn gehört. Was ist jetzt mit Vers 11 gemeint? Ist sein Eigentum hier auch einfach die ganze Welt? Dann würde Vers 11 einfach Vers 10 nochmal verdoppeln. Aber das ist unwahrscheinlich. Was ist mit dem Eigentum gemeint? Nun, hier geht es um ein Eigentum im konkreteren Sinne. Lest mal mit mir 2. Mose 19, Vers 5, wo wir am Berg Sinai sind und Gott zu dem Volk spricht, zu dem Volk Israel, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Also hier haben wir es. Gott weiß, dass ihm alles gehört, aber er sagt, Israel soll mein besonderes Eigentum sein. Und in dieses Eigentum ist der Herr Jesus Christus gekommen. Das Land des Volkes Israel. Sie leben in dem Land, das der Messias regieren wird. Genau dorthin kam der Messias. Und jetzt Macht euch nochmal bewusst, dieses Volk wurde vorbereitet auf sein Kommen. Mehr als 1000 Jahre lang vorbereitet, dass der Sohn Gottes kommt. Die waren nicht unwissend. Sie hatten dann die rufende Stimme in der Wüste gehört, falls sie es eben doch verpasst hatten, falls sie doch ihre Bibel nicht kannten. War dann dort dieser Rufer in der Wüste und sagt, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe. Es kommt einer nach mir, dem bin ich nicht würdig, die Schuhe zu öffnen, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ich bin der Rufer, der vor dem Herrn hergeht, vor Gott hergeht. Da kommt Gott jetzt zu euch. Sie waren informiert, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Griechische und kann auch hier mit aber übersetzt werden. Das ist wirklich dieser krasse Kontrast. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen, die zu ihm gehören, nahmen ihn nicht auf. Die Juden, die auf den Messias warteten, sie hofften auf ihn, sie hatten den Steckbrief des Messias, sie hatten alle Hinweise, alle Beschreibungen, alle Verheißungen und nahmen ihn nicht auf. Sie heißen ihn nicht willkommen, sie wiesen ihren König ab. In der Vorbereitung habe ich eine Predigt gehört und der Prediger hat folgende Illustration dafür gegeben. Stellt euch einen Familienvater vor, der Feierabend hat. Er hat sich abgekämpft auf der Arbeit, viele Probleme gehabt und endlich konnte er sagen, tschüss, bis morgen, schönen Feierabend. Er ist in die überfüllte Bahn gestiegen, überall Schweißgeruch und Handygespräche, manche fluchen. Er ist angekommen, endlich an seiner Endstation, ausgestiegen, läuft nach Hause, sieht schon das Zuhause, aber er merkt irgendwie, ich habe den Schlüssel vergessen. Und so kommt er an die Tür und klingelt und seine Frau macht die Tür auf, die Kinder laufen auch schon zwischen den Beinen der Mutter nach vorne. Die Ehefrau sieht ihn, wumm, Tür zu. Und dann machen sie alle Rollläden runter. Und der Mann steht im Dunkeln. Das ist der Herr Jesus. Das ist unser Herr. Schon als Baby versuchte man, ihn zu töten. In seinem Heimatdorf, wir haben es heute gelesen, wollte man ihn die Klippen hinabstoßen. Und ich stand selbst dort an diesem Ort, wo es wahrscheinlich passiert ist. Dieter, du vielleicht auch, dort in Nazareth. Und nur durch Gottes Eingreifen geht der Herr Jesus durch die Menschen hindurch. Beim Besuch bei einem Pharisäer wurde Jesus nicht mal wie ein normaler Gast behandelt. Er bekam kein Wasser für die Füße, keinen Kuss zur Begrüßung, das wäre bei uns ein Handschlag. Stellt euch vor, Handschlag verweigert. Kein erfrischendes Öl für den Kopf. In Johannes 5, Vers 34, 43 steht, lesen wir, was Jesus sagt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wer immer Jesus als Messias anerkannte, wurde aus der Synagoge ausgeschlossen, sagt Johannes 9, Vers 22. Also wer war dann sicher schon ausgeschlossen? Jesus. Er ist der Sohn, den sein Vater in seinen eigenen Weingarten sandte. Und was taten die Pächter? In Matthäus 21, Vers 38 lesen wir, was sie sagen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und so handelte das ganze Volk Israel als Kollektiv. Nicht jeder Einzelne, da waren Einzelne, die ihn als Messias erkannten, aber als Ganzes haben sie ihn kollektiv nicht aufgenommen. Jetzt passen wir aber auf, dass wir uns nicht über die Juden erheben, dass wir nicht sagen, oh, die bösen Juden. Als ob das eine besonders schlimme Sorte Menschen wäre. Als ob bei den Juden mehr kaputt wäre als bei uns. Nein, die Welt, sagt doch Johannes, alle Menschen ohne Unterschied haben den Retter nicht erkannt, nicht geliebt und nicht anerkannt. Und die Juden, die doch eigentlich der ganzen Welt die Rettung mitteilen sollten, die haben den Retter abgewiesen. Und damit handelten die Juden stellvertretend für die ganze Welt. Also, sie sind unsere Stellvertreter. Ja, wir können uns nicht davon daraus ziehen. Und deswegen besteht gar kein Unterschied. Ich hoffe, ihr seht das. Ob jetzt Jude oder Nicht-Jude, kein Unterschied. Dieselbe Misere. Wir haben unseren Gott und König abgelehnt. Wir sind eben Sünder von Geburt an. Und hört nochmal auf Johannes 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Da steht nicht, die besonders bösen Menschen liebten die Finsternis, sondern die Menschen. Das bin ich. Das bin ich. Alle brechen Gottes gute Gebote. Ob wir wissen, dass wir ungehorsam sind oder ob wir unwissend sind, das macht keinen Unterschied. Wir brechen Gottes Gebote. Und damit tut der Sünder so, als wäre er an Gottes Platz und könnte sagen, was richtig und falsch ist. Und wie sehr hasst der heilige Gott die Sünde. Gott hasst Sünde mit unendlichem Hass. Und das Schlimme ist, jeder Sünder liebt die Sünde. Das steht doch hier. Die Menschen liebten die Finsternis. Die wollen gar nicht da weg. Also selbst wenn das Licht die Sinne und den Verstand erleuchtet, selbst wenn wir alle Argumente bringen, wie doch alles ein Schöpfer uns vor Augen malt, was wir draußen sehen. Wenn jemand die Finsternis liebt, dann will er das Licht nicht sehen. Das sehen wir an Israel. Ich meine, wie viel könnte man einem Menschen alles an Beweisen geben wie den Juden? Daran sehen wir unser eigenes menschliches Wesen von Natur an. Alle menschliche Anstrengung ist da vergebens. Sie lehnten ihn einfach ab, weil es kein Problem des Verstands war. Wisst ihr, ihr Verstand hat funktioniert. Das habe ich mal gelesen. Kürzlich hat jemand das gut erklärt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ein Theologe hat es so erklärt. Der Verstand sagt dem Willen, tu das, was für dich am besten ist. Unser Verstand sagt unserem Willen, tu das Beste. Wenn der Verstand sagt, es ist das Beste, Gott nicht zu gehorchen und vor ihm zu fliehen, dann tut der Wille, was der Verstand sagt. Unser Wille ist nicht das Problem. Unser finsterer Verstand, der das Gute für schlecht hält und das Schlechte für gut. Charles Spurgeon hat mal folgende Geschichte von einem Missionar und einem Hindu erzählt. Der Hindu glaubte, er dürfe niemals ein Lebewesen töten. Der Missionar sagte ihm, dann verletzt du dein Gewissen jedes Mal, wenn du einen Schluck Wasser trinkst, weil in dem Schluck Wasser sind unzählige kleine Lebewesen. Und daraufhin zeigte er ihm einen Wassertropfen unter dem Mikroskop. Der Beweis war klar, aber der Hindu nahm das Mikroskop und zertrümmerte es. So handeln wir jedes Mal, wenn wir sündigen. Wir wollen den Beweis nicht. Wir wollen an unserer Sichtweise festhalten, was wir denken, was besser ist. Und das ist der Betrug der Sünde. Keiner kann sich da heraus retten. Die Sünde im Herzen ist unverbesserlich, weil Finsternis bleibt Finsternis. Was ist die Lösung? Die Lösung ist immer das Licht. Die Lösung ist, schau auf das Licht. Schau auf Jesus Christus. Damit enden wir in Johannes Kapitel 3, Vers 14. Das kennen wir mittlerweile gut, oder? Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer Mittwoch da war, der weiß, was damit gemeint ist, oder? Mit dem Erhöhen des Sohnes des Menschen. Lass uns das nochmal klarstellen. Mose erhöhte eine bronzene Schlange in der Wüste auf einem Stab, damit jeder sie sehen konnte, der von den giftigen Schlangen gebissen wurde. Diese Schlange war leblos. Aber Gott hat gesagt, wenn ihr darauf schaut, werdet ihr geheilt. Es war Gott, der sie geheilt hat, nicht diese Schlange auf dem Stab. Und das ist ein Bild dafür, wie wir von Sünde gerettet werden. Wie wir ewiges Leben bekommen. Wie heute kann alles in Ordnung werden in deinem Leben, in deiner Seele. Du musst nicht erst noch 10 Schritte durchgehen. Heute kann alles in Ordnung sein, egal was in deinem Leben passiert. In meinem Leben sind viele Dinge schwierig gerade. Aber ich kann trotzdem sagen, mir ist wohl. Alles ist in Ordnung. Und wisst ihr, wie alles in Ordnung werden kann, was hier steht? So muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Wo wurde er erhöht? Am Kreuz. Es spricht von dem Kreuz. Jesus wurde am Kreuz erhöht. Und jetzt verstehen wir, was Glaube heißt. Was mussten die Menschen mit der Schlange tun? Schauen. Sie mussten nur schauen. Nur schauen auf die Schlange. Und sie waren geheilt. Was musst du tun, um von Sünde gerettet werden? Du musst nur schauen. Du musst nur auf den Gekreuzigten schauen. Die Frage ist, was siehst du da? Siehst du einen Menschen, der tragisch stirbt? Siehst du den Sohn des Menschen? Das ist nämlich der Sohn Gottes, der vom Himmel gesandt wird. Daniel Kapitel 7. Siehst du den Sohn Gottes am Kreuz hängen, als wahrer Mensch? Der Einzige, der stellvertretend auch für deine Sünde bezahlen konnte. Siehst du darin Gottes außergewöhnliche Liebe? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Was ist das für eine Liebe in diesem Vers? Es ist nicht eine allgemeine Liebe für jeden Menschen auf dieser Welt. Es ist eine so sehr Liebe. Es ist seine außergewöhnliche Liebe, die wir nicht verdient haben. Und die führte dazu, dass er seinen Sohn gab, dass er ihn sandte und ans Kreuz hängen ließ. Und deswegen schaue auf den Retter am Kreuz. Er hat die Sünde auf sich genommen, in der du gefangen bist. Und darum mach jetzt Schluss mit deinem eigenen Leben und glaube. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, lass uns zusammen beten und uns vorbereiten darauf, dass wir das Mahl des Herrn feiern wollen. Vater im Himmel, danke, wir haben keine Worte. Wir können die Liebe nicht in Worte fassen, die alles schafft, was uns von dir trennt und was uns eine ewige Verdammnis bewirkt hat. Du hast alles das überwunden durch deinen Sohn. Und es ist schon vollbracht. Danke, dass du uns diese Gnade gibst, zu wissen, zu hören, was der einzige Ausweg für diese Welt ist. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst, dass wir jetzt nicht in erster Linie an die große globale Welt denken, sondern an unsere eigene Seele. Dass wir uns selbst richtig einschätzen. Dass wir auf dein Wort reagieren. Dass wir gerettet sind. Amen.